Ende 2014, Anfang 2015, da haben viele Menschen in meinem Umfeld Geld gespendet oder Sachen für Geflüchtete. Manche haben sogar selbst versucht, Hilfsinitiativen ins Leben zu rufen. Das waren eigentlich immer Menschen, von denen ich es gar nicht so erwartet hätte, weil sie mir bisher gar nicht so als politisch oder sozial aufgefallen waren oder aber die Lebensumstände hätten eigentlich so ein Engagement gar nicht zugelassen. Da war ich sehr überrascht damals. Und 2015, 16, da schwappte dann ja eine Welle der Solidarität über Deutschland, die uns manchmal selbst überraschte. 2022 dann das Entsetzen über den kriegerischen Angriff Russlands auf die Ukraine. Und wieder war die Solidarität in Deutschland ja eigentlich riesig. Die Ukrainerinnen und Ukrainer wurden vielfach in Privatwohnungen aufgenommen. Wieder hatten die Helferkreise alle Hände voll zu tun. Aber auch die Politik reagierte schnell. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine durften schnell arbeiten und hatten bestimmte Ansprüche auf Sozialleistungen. Ich bin Nina Landhofer und ich frage mich seit einigen Wochen, wie ist das heute? Also wieder kommen viele Menschen nach Deutschland, die aus ihren Ländern vor Krieg, Hunger, Verfolgung, Perspektivlosigkeit fliehen müssen. Aber mein Eindruck ist, es ist eigentlich die letzten Monate erstaunlich ruhig gewesen. Hier und da ein Hilferuf einiger Bürgermeister, aber ansonsten lief das alles relativ geräuschlos. So wenn man das mal vergleicht, ja, keine überfüllten Bahnhöfe, wenig neue Unterkünfte für Geflüchtete, die irgendwie mitten in der Stadt aus dem Boden gestampft werden. Also nicht so wie 2015, als überall die Gebäude umfunktioniert wurden. Und trotzdem, seit ein paar Wochen nimmt das Thema an Fahrt auf, vor allem politisch. Mehr Abschiebungen wird da gefordert, schnellere Verfahren, Einschränkung des Asylrechts. Manch Politiker sieht plötzlich allerorten Überfremdung. Es gibt Migrationsgipfel mit Beteiligung von SPD und Grünen, auf denen beschlossen wird, nunmehr nur Bezahlkarten statt Geldleistungen auszugeben. Bayern will das am besten gestern schon umgesetzt haben. Ich habe mich gefragt, was ist da los? Ist jetzt Schluss mit lustig in der Politik, in den Kommunen, in den Helferkreisen? Ist da eigentlich unsere Solidarität in Deutschland aufgebraucht? Das möchte ich heute besprechen im Dossier Politik. Sind wir so erschöpft von den letzten Jahren, dass nichts mehr geht? Dass die Politik zu müde ist, gesellschaftliche Diskurse zu führen? Aber auch wir als Gesellschaft, ist die Kraft der Helferkreise erschöpft? Ist unsere Solidarität aufgebraucht? Das möchte ich heute besprechen mit zweien, die es ausbaden müssen. Richard Reischl, CSU-Bürgermeister aus Hebertshausen, der schon 2014 sehr erfolgreich in seiner Gemeinde damit ist, Geflüchtete aufzunehmen und sie auch zu integrieren. Wie, das werden wir hoffentlich heute hören. Und der berät mittlerweile auch die Gemeinden. Hallo, Herr Reischl.
Hallo, grüß Gott.
Und der zweite in der Runde ist Reinhard Kastorf. Seit 2011 kümmert er sich im Landkreis Freising um Geflüchtete, hat also wirklich viel Erfahrung und nennt sich selbst ämterloser Migrationsberater. Hallo, Herr Kastorf.
Guten Tag.
In Berlin, München und anderswo, da hört man gerade immer wieder, dass die Zuwanderungszahlen so verheerend hoch sind. Gut 280.000 Asylanträge gibt es heuer schon. Beobachten Sie das auch so? Ich fand das eigentlich bis zum September wirklich relativ geräuschlos, Herr Reischl.
Ja, das ist natürlich richtig, diese Beobachtung. Auch in Hebertshausen haben wir jetzt aktuell einen Stand von knapp 230 Geflüchteten, die wir unterbringen. Zu Höchstzeiten 2014, 15, 16 waren wir bei 80. Und sagen wir, das ist erstmal richtig, ja.
Wie beobachten Sie das?
Ganz nämlich und ich bin auch der Meinung, das funktioniert nach wie vor. Es funktioniert eben ganz anders und auch die Bedarfe sind ja ganz anders geworden. Wenn ich repliziere, was haben wir 2012, 2011, 2013 und 2014 und anschließend alles für Dinge erledigen müssen, das ist heute nicht mehr so. Die Helferkreise sind nach wie vor vorhanden, sie schlummern, aber die oberen Strukturen, die Leitungen sind vorhanden und können je nach Bedarf schnell aktivieren. Und dass man in Deutschland Menschen aktivieren kann für Hilfen aller Art und zwar ruckzuck, das erlebt man an allen möglichen Katastrophen und würde man auch erleben, wenn es neue krasse Flüchtlingswellen gibt. Die staatlichen Einflüsse haben natürlich auch das Ganze etwas abgemildert. Die Leute tauchen nicht mehr am Bahnhof aus, sondern werden sofort irgendwo aufgenommen und sofort in Anker und sonstigen Zentren geparkt zunächst einmal.
Das werden wir vielleicht gleich auch noch so ein bisschen aufdröseln, wo da die Unterschiede und die Bedarfe liegen, auch im Vergleich vielleicht. Bevor wir jetzt aber richtig einsteigen, möchte ich mit meiner Kollegin Barbara Kostolnik von unserem ARD-Studio in Berlin sprechen. Sie hat den Blick auf die Parteien und die Ampel. Und ich möchte kurz mit dem Migrationsgipfel anfangen, den es vor kurzem in Berlin gegeben hat. Da waren ja auch die Ministerpräsidenten beteiligt und herausgekommen ist, ja was eigentlich, Barbara, statt Geld Bezahlkarten, mehr Geld für die Kommunen, ganz zusammengefasst, was war das Wichtigste?
Ja, also ich glaube, dass man eine härtere Gangart einlegen möchte gegen die irreguläre Migration. Das ist, glaube ich, das, was dabei rausgekommen ist. Also jedenfalls die Absichtserklärungen.
Also wir erleben eine Wende tatsächlich gerade, meinst du?
Ich würde schon sagen. Also was wir auf jeden Fall erleben, ist, dass Migration jetzt anders gedacht wird. Also zumindest von der Ampelkoalition und zwar zweigleisig. Also Migration aus Deutschland, also schnellere Abschiebungen, kürzere Asylverfahren, dieser Kampf gegen die irreguläre Migration. Und das andere ist natürlich die Migration nach Deutschland, also Fachkräfte, Einwanderungsgesetz, Arbeitsmigration, diese ganzen Lücken, die man mit Deutschen allein nicht schließen kann. Also diese Zweigleisigkeit, würde ich sagen, ist neu und das ist die Wende und das ist auch der Situation geschuldet natürlich. Wir hatten vor 20, 30 Jahren ein ganz anderes Problem, da haben wir eine hohe Arbeitslosenquote und da hat man eben nicht nach Afrika geschaut, um dort Arbeitskräfte anzuwerben. Und jetzt ist es eben anders, aber mein Eindruck ist schon, in der Bevölkerung schaut man eher kritisch auf die irreguläre Migration. Also das ist, was im Zentrum steht.
Bleiben wir einfach nochmal bei der Politik in Berlin. Also mich hat es ein bisschen überrascht, dass plötzlich alle einen härteren Kurs einlegen wollen. Also sogar die SPD mit Scholz und den Grünen. Was ist denn da los? Ist das der verzweifelte Versuch, irgendwie die Ampel zu erhalten oder warum jetzt gerade eigentlich?
Also bei Scholz bin ich gar nicht so überrascht gewesen, weil das Kanzleramt und auch der Kanzler in vorherigen Funktionen, da war ja auch schon mal Hamburger Bürgermeister, haben immer schon eine härtere Gangart, also zumindest im Kopf verfolgt. Und daher auch diese Entscheidung, Nancy Faeser von der SPD zur Innenministerin zu machen, also die wird ja gerne auch Otto Schily 2.0 genannt. Also ist so. Und wenn man sie darauf anspricht, ist sie da auch gar nicht beleidigt oder so. Also die ist ja eher eine Hardlinerin innerhalb der SPD und ich kenne auch ein paar Jusos, die bei Nancy Faeser wirklich Pickel kriegen, weil sie sagen, das geht einfach gar nicht so, diese scharfe Gangart. Da bin ich übrigens auch sehr gespannt, was der Juso-Bundeskongress an diesem kommenden Wochenende da dem Kanzler und der Innenministerin auf den Weg geben wird. Also freundlich wird es nicht werden. Und weil du nach den Grünen gefragt hast, da haben wir ja Ende November die Bundesdelegiertenkonferenz, also einen Parteitag. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass die Funken fliegen, weil ja nicht alle Grünen auf Kretschmann oder Habeck-Kurs sind. Also natürlich ist es der Versuch, die Ampel zu erhalten, aber es ist auch der Versuch mit diesem Thema Migration, das einfach sehr, sehr viele Menschen umtreibt, darauf Antworten zu finden. Und die sind mühsam.
Und warum mit diesem lauten Getöse? Also wenn man es mal vergleicht mit Angela Merkel, die hat ja damals gesagt, wir schaffen das, hat aber im selben Atemzug schon ein paar Monate später auch über die Türkei beispielsweise und das Abkommen versucht, das Ganze irgendwie sehr einzuschränken und hat ja eigentlich auch schon so eine kleine heimliche Wende hingelegt, aber eben nicht so laut tösend. Warum das also?
Ich glaube, es ist schon so, dass auch in der Berliner Ampelpolitik, aber generell angekommen ist, dass das ein sehr, sehr großes Thema ist. Wenn man die Umfragen anguckt, 2/3 der Deutschen wollen mittlerweile, dass Deutschland weniger Geflüchtete aufnimmt. Die Stimmung im Land ist nicht so angenehm und kann sich Richtung Brandgefahr durchaus entwickeln. Und man braucht in der Bundespolitik bei den demokratischen Parteien einfach schnelle und sichtbare Erfolge bei den Flüchtlingszahlen. Und zwar Tendenz nach unten. Man weiß, was in den Kommunen los ist. Es gab jetzt gerade einen Brandbrief vom BAMF, also vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, der ziemlich deutlich aufgeschrieben hat, was gerade eben nicht läuft, dass man viel zu wenig Mitarbeitende hat, ja, dass die Zahlen einfach, die Asylzahlen, Asylgesuche gestiegen sind. Und zwar bis auf 40.000, 43.000 pro Monat im Oktober. Es gibt extrem viele Rückstände in der Bearbeitung. Die Alarmglocke wurde sehr, sehr laut und deutlich geklingelt mit diesem Brandbrief. Und ich meine, wenn man in die Kommunen hineinhört, da kriegt man ja aus etlichen Bundesländern genau auch solche Rückmeldungen. Und das Thema ist einfach ein Thema, das viele Menschen umtreibt.
Und dieses Thema, das begleitet uns ja tatsächlich auch schon seit 10 Jahren mit immer mal wieder unterschiedlichen Ansätzen. Beobachtest du, dass so ein bisschen diese politische Solidarität erschöpft ist? Also sind die Parteien auch ermüdet von dem Thema? Ihnen fällt da vielleicht auch gerade nicht mehr viel anderes ein, als so zu reagieren, wie sie es gerade tun? Also was erodiert da gerade?
Also wir haben, glaube ich, schon eine grundsätzliche Ermüdung, gesellschaftliche Ermüdung. Also Corona, dann die Ukraine, jetzt Nahost. Grundsätzlich die Sorgen um Energie immer wieder mal. Dann die Transformation, die Deutschland durchgehen muss, also sprich ein Wandel in der Industriepolitik, alles neu, alles anders, alles möglichst schnell, weil wir ja keine Zeit haben wegen des Klimawandels. Also all das kommt ja bei den Leuten einfach, prasselt auf die Leute ein. Und jetzt haben wir eben auch noch die Situation, dass wir in Deutschland 1 Million Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen haben und zusätzlich kommen einfach sehr viele Geflüchtete aus anderen Ländern der Welt nach Deutschland. Und das ist alles so ein Cocktail, der, glaube ich, bei vielen Leuten einfach so ein völliges Überforderungsgefühl auslöst. Und wenn man sich überfordert fühlt, dann zieht man sich ja gerne auf sich selber zurück und möchte, dass sich möglichst gar nichts ändert. Und am besten möchte man zurück in die gute alte Zeit. Und diese Abkapselung-Tendenzen, die sind natürlich gerade bei so Migrationsgeschichten, weil die Geflüchteten kommen ja trotzdem nach Deutschland, wenn man sie nicht an den Grenzen abschreckt, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Das ist einfach ein Problem.
Sagt Barbara Kostolnik aus unserem ARD-Studio in Berlin. Vielen Dank, Barbara, und viele Grüße nach Berlin.
Schöne Grüße aus Berlin.
Jetzt haben wir eine gute Grundlage mit dieser Analyse aus Berlin, uns anzuschauen, wie ist das denn eigentlich an der Basis, also bei denjenigen, die mit diesen Beschlüssen leben müssen, also die Kommunen vor allem und auch die Helferkreise. Richard Reischl, Sie müssen in Herbertshausen nun damit umgehen. Was halten Sie von den Beschlüssen beim Migrationsgipfel? Mehr Geld, das freut doch die Kommunen eigentlich immer, oder?
Ja, wenn es bei mir ankommen würde, schon. Punkt 1, um die Frage zu beantworten, diese Beschlüsse haben für mich als Kommune überhaupt keine Auswirkungen oder Verbesserungen beinhaltet. Punkt 2, das Geld, das mehr gegeben wird, landet beim staatlichen Landratsamt, das letztendlich bei uns dafür verantwortlich ist, für die Kosten aufzukommen, der Unterkunft, der Verpflegung. Also wir als Kommune haben weiterhin die Aufgabe, die Geflüchteten, die uns zugeordnet werden, zu verwalten, zu integrieren. Da entstehen auch Aufwendungen, die bekommen wir aber nicht ersetzt. 2013 übrigens war das schon genauso.
Das heißt also, es geht jetzt quasi an die Landratsämter, geht das Geld, was natürlich auch für die Unterbringung und so weiter gebraucht wird, das ist ja unbenommen, aber das Geld für die Integration haben sie nach wie vor nicht.
Richtig, wobei man fairerweise muss man dazu sagen, dass die Kosten für Integration, also Sprachkurse und so weiter, bisher natürlich auch schon staatlich getragen wurden. Aber auch uns entstehen Aufwendungen, ja, wenn wir heute die Helferkreise versuchen, hier mit einzubinden. Auch als Kommune ist oft der Bedarf da, dass wir zur Beratung beiseite stehen. Und auf diesen Kosten bleiben wir in der Regel immer sitzen.
Herr Kastorf, Sie haben seit 2011 schon allerhand erlebt in der Betreuung von Geflüchteten und auch was so eine Verschärfung des Migrations- oder Asylrechts angeht. Was halten Sie denn im Moment von diesen neuen Beschlüssen?
Ich glaube, sie sind nicht zielführend. Das Problem ist natürlich nicht von heute auf morgen und nicht mit forschen Beschlüssen und noch schnelleren Entscheidungen der Bayerischen Landesregierung zu beheben, sondern das Problem ist zunächst ein langfristiges. Wenn wir die Heimatländer und die Strukturen in diesen Ländern und deren Umgebung nicht langfristig verbessern, werden uns Flüchtlinge nie erspart bleiben. Und weitere Katastrophen, von denen will ich gar nicht reden, die wir auch absehen. Das grundsätzliche Problem besteht darin, dass wir alles in einen Topf werfen und dann immer alles mit einem Thema erschlagen wollen. Das Thema ist einfach vielschichtig. Zur Frage, warum es nach wie vor funktioniert in den Gemeinden, weil es nach wie vor genügend, Anführungszeichen, Verrückte gibt, die einfach sagen, ich mache das. Ob ich jetzt groß unterstützt werde oder nicht, wir machen es, dass es weniger sind, ist der Entwicklung geschuldet. Es funktioniert aber trotzdem, sonst wäre es nicht, wie Sie gesagt haben, so relativ scheinbar ruhig. Also so Reischls und andere gibt es Land auf, Land ab und so Kastorfs und andere gibt es auch und drum geht's halt um.
Über wen ärgern Sie sich denn gerade mehr, über die Opposition à la Merz oder über die Ampelkoalition?
Tatsächlich ärgere ich mich mehr über meine eigene Partei, weil ich habe so den Eindruck, dass momentan jeder Anlass willkommen ist, um diese Missstände, diese Probleme ganz deutlich anzusprechen, auch mit einer Rhetorik zu versehen, die meines Erachtens nicht immer ganz so positiv ist. 2015, 16, in der ich ja auch schon Bürgermeister sein durfte, haben wir eine ganz andere Rhetorik erlebt, weil da waren wir selber mit im Boot, ja, sprichwörtlich, nämlich in der Regierung. Und da waren es immer die von außen, die Probleme geschafft haben. Und jetzt wäre es die Ampel. Und das ist halt leider noch nicht mehr die Hälfte der Wahrheit.
Bleiben wir vielleicht mal ein bisschen dabei, was sind eigentlich gerade die größten Probleme? Also 2015 hat man das alles sehr viel mehr mitbekommen. Ist es die Unterbringung? Sind es die Schulen, die Sprachkurse, die Integration? Was würden Sie sagen als jemand, der Bürgermeister an der Basis ist?
Also tatsächlich, die gesetzlichen Vorschriften sind unser größtes Problem, dass wir Geflüchtete, die in unserer Gemeinde ankommen, zum Beispiel nicht sofort in Arbeit bringen dürfen. Wir haben jetzt erst wieder 5 neue Zuweisungen bekommen, 5 junge Männer, die dürfen keinen Sprachkurs mehr besuchen, weil sie das Mindestalter überschritten haben. Zusätzlicher Punkt, die Sprachkurse, die angeboten wurden von der VHS, sind schon längst überfüllt und voll.
Was ist denn das Mindestalter?
22 Jahre für gewisse Sprachkurse, und wenn der sprichwörtlich 22 Jahre und 3 Monate ist, dann hat er erstmal ein bürokratisches Problem damit.
Braucht er nicht mehr, soll er nicht mehr, kann er nicht mehr Deutsch lernen? Das ist ja lustig.
Also er müsste eigentlich Deutsch lernen, das wäre wichtig. Sprache ist natürlich ein ganz wichtiger Integrationsfaktor, wobei ich immer sage, auch in der Arbeit selber funktioniert am Anfang erstmal viel mit Händen und Füßen. Ich sehe das immer in der Bäckerei bei uns, der hat 90 Mitarbeiter aus 17 Staaten. Die können am Anfang kein Wort Deutsch, und innerhalb von einer Woche kann der Brezen dran. Und dazu muss er nichts verstehen, sondern nur zuschauen. Das sind unsere Probleme. Auch dieses Arbeitsverbot ist für mich vollkommen hirnrissig. Also ich hätte so viele Arbeitgeber, die liebend gerne einen Asylbewerber anstellen würden, einfach immer im Bereich der Hilfsarbeiten. Ja, wir haben natürlich einen Fachkräftemangel hier bei uns in der Region München sehr stark, aber vor allem haben wir auch einen Mangel an Arbeitskräften. Schauen Sie mal an den Flughafen. Sie haben heute nicht mehr die Garantie, dass Ihr Fluggepäck ankommt, weil keiner mehr die Koffer verpackt.
Sie haben die Bürokratie gerade schon angesprochen. Also was sind denn da so die Hauptpunkte, die tatsächlich in so einem Gesamtkonzept stören oder tatsächlich Sie an die Grenzen bringen?
Am besten untermauert man solche Aussagen immer mit Beispielen. Wir haben eine junge Geflüchtete gehabt aus Indonesien, die konnte jetzt eine Ausbildung machen als Verkäuferin, war am 10. August fertig, hat die Prüfung bestanden mit einer 2, konnte zu Beginn kein Wort Deutsch, also wirklich Respekt vor dieser Leistung. Ab 11. August hatte die Ausländerbehörde ein Arbeitsverbot erteilt. Das hat jetzt angedauert bis zum 14. Oktober. In dieser Zeit durfte sie vom Arbeitgeber weder eingesetzt noch bezahlt werden. Dem Arbeitgeber ist sie natürlich zwingend abgegangen an der Stelle, ja, als Verkäuferin. Zum Zweiten, sie konnte auch ihre Miete nicht bezahlen, weil sie natürlich keine Einnahmen hatte. Und eine Auszubildende kann jetzt nicht monatlich so viel Geld zurücklegen, um solche sagen wir, Zeiträume zu überbrücken. Und erst am 14. Oktober hat dann die Ausländerbehörde gesagt, ja, also der Vorgang ist noch nicht abschließend behandelt. Wir verlängern jetzt die Duldung um 6 Monate. Jetzt darf sie wieder 6 Monate lang arbeiten, aber auch nicht rückwirkend. Also diese 2 Monate sind einfach letztendlich für sie ein großes Problem. Und ich garantiere Ihnen eins, in 6 Monaten geht das Spiel wieder von vorne los. Und sowas ist dermaßen zermürbend auch für die Arbeitgeber, weil wenn der Arbeitgeber das nicht mitbekommt und den weiter beschäftigt, dann ist es eine Schwarzarbeit. Und wir hatten auch schon Fälle, wo Asylbewerber sich natürlich nicht geäußert haben, dass sie ein Arbeitsverbot erhalten haben. Der Arbeitgeber hat sie eingesetzt und der Arbeitgeber wurde dann verdonnert zu einer Strafe im 6.000, 7.000, 8.000 Euro wegen Schwarzarbeit.
Hat sich quasi unwissentlich schuldig gemacht. Ja. Herr Kastorf, würden Sie aus Helferkreissicht sich so diesen Hauptproblemen anschließen oder haben Sie da nochmal einen ganz anderen Fokus, also beispielsweise psychische Probleme oder so, mit Leuten zum Arzt gehen, übersetzen auf den Ämtern, einfach, wo würden Sie sagen, hakt es gerade am meisten?
Genau in dem Bereich, den der Herr Reischl gerade angesprochen hat. Die Geschichte, dass man mit Menschen zum Arzt gehen muss, dass man ihnen alles Mögliche tun muss, das gehört in den Topf, wo ich vorher schon sagte, das hat sich relativiert. Die Communities, die landsmannschaftlichen Communities sind mittlerweile so groß und es sind dort mittlerweile so viel Menschen, die schon lange hier sind und sich auskennen, dass ich mich nicht mehr um irgendwelche Erstanträge oder die Organisation von einem Arztbesuch kümmern muss. Das macht jetzt, sage ich mal, die kurdische Community unter sich. Und wir haben heute ganz andere Probleme.
Nämlich
solche irrsinnigen Dinge, dass wir mit Ämtern nicht mehr klarkommen. Ein großer Frust unter den Helfern besteht darin, dass sie selbst keine Termine mehr für Flüchtlinge mit den Ämtern bekommen, dass die Ämter gar nicht mehr erreichbar sind. Die sind wochenlang nicht erreichbar. Um einen lausigen Termin zu erhalten, brauche ich Glück. Dann steht so ein Flüchtling 10-mal vor der Türe, es wird ihm nicht geöffnet und er erreicht gar nichts.
Aber Verfahren sollen ja jetzt auch beschleunigt werden.
Das ist alles großes Gerede. Die Asylverfahren, die sollen ja beschleunigt werden, in der naiven Hoffnung, dass dann mit einer Ablehnung schnell abgeschoben werden kann. Jeder weiß, dass die Abschiebung nicht so einfach ist, wie sich's anhört. Und vor allen Dingen mit schnelleren Asylverfahren habe ich dann nur noch mehr Abgelehnte, die dann auch wieder nicht abgeschoben werden können. Dann habe ich wieder Geduldete und die Politik steht wieder ohnmächtig vor diesen schieren Zahlen von Geduldeten und sagt, wir haben zu viel Geduldete, wir müssen es abschirmen. Die Politik denkt einfach aus ihrem egoistischen Blickwinkel heraus und denkt nicht an die wahre Lebenssituation.
Und wenn man jetzt die Politiker hört, dann haben wir ja tatsächlich das Gefühl, um nochmal das Wort Solidarität, was uns so ein bisschen durch die Sendung trägt, in den Mund zu nehmen, dass die am Ende ist.
Ja, bei denen ist
und
es
da stellt sich ja schon so ein bisschen die Frage, Herr Kastorf, ich habe heute festgestellt, dass tatsächlich 2017 hatte ich Sie schon mal im Dossier Politik, auch zum Thema Migration und Integration. Langsam kommen die Helfer an ihre Grenzen, habe ich damals moderiert. Wie verrückt ist das denn, dass wir 6 Jahre später die gleichen Fragen besprechen? Also
ja,
ist die Solidarität am Ende bei Ihnen?
Auf einem anderen Level. Die Solidarität ist nicht am Ende. Sie wird nicht mehr so gebraucht wie 2011, wie 2015 und vielleicht noch 2017.
Haben Sie denn noch genügend Helfer außer Ihnen?
Für das, was an uns herankommt, tatsächlich, jetzt sage ich mal ganz keck, ja, gerade noch genügend. Aber wie gesagt, man muss erörtern, was denn heute den Helferkreisen zugedacht wird. Wir haben ganz andere Probleme mittlerweile. Und die Politik ist jetzt leider, schlägt sich im Moment selber. Sie hat über 10, 15 Jahre nur immer kurzfristig symptomatisch gedacht, gehandelt und entschieden. Und jetzt fällt das ganze Gebilde auf sie selber zurück. Und jetzt wird mit Stammtischparolen und Stammtischentscheidungen die Öffentlichkeit wieder manipuliert. Salz in die Augen gestreut. Sand, muss man sagen. Ja, vielleicht auch Sand.
Salz in die Wunde, Sand in die Augen.
Sand in die Augen gestreut und es wird sich wieder als nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wieder als Flop herausstellen, weil das Ziel, das man eigentlich hat, weniger ins Land zu bekommen und die hier im Land Befindlichen schneller zu integrieren oder auch von mir aus abzuschieben, das funktioniert, wenn dann, in ganz anderen Dimensionen und auf ganz andere Weise als mit diesen dummen Praktiken wie eine Geldkarte.
Sie haben kurz gerade gesagt, das große Problem sind beispielsweise die Ämter. Ganz kurz noch mal ein Beispiel, weil Sie gesagt haben, es sind doch andere Bedarfe als 2015. Also wo genau, also wo
ich werden
die Helferkreise...
Ich nehme Ihnen ein simples Beispiel.
Genau.
Ein simples Beispiel. Jede Aufenthalt, jetzt reden wir mal nicht einmal von den Abgelehnten oder in Duldung Befindlichen, sondern jetzt reden wir von den vielen Anerkannten. Ein Riesenproblem besteht darin, einen Termin für die laufende Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Also da musst du betteln, dass du rechtzeitig einen Termin bekommst. Bekommst du ihn, schließt sich daran an eine Bearbeitungszeit von Monaten, in dem alle möglichen Ämter auf dieser Welt gefragt werden, ob es vielleicht doch was Negatives gibt über diesen Menschen. Dann ist dieser Prozess abgeschlossen. Dann bekommt man wieder langfristig einen Termin, das Teil abzuholen. Und wenn Sie nur die Damen in der Ausweisausgabe fragen, dann sagen die, allein durch die Verlängerungen der vorhandenen haben wir einen Stau von Tausenden von neuen Aufenthaltserlaubnissen, die wir am Anfang mit einer Person, mittlerweile mit 3 Personen, terminlich gar nicht über die Bühne bekommen. Also das System schlägt sich selbst, das muss man dazu sagen, und es schafft natürlich durch pausenlos neue, populäre, populistische Entscheidungen, wie so eine blöde Geldkarte, schafft sich immer wieder neue Probleme und schlägt sich wieder selbst. Und jetzt kommt die allgemeine Entwicklung dazu. Jeder, der dort zwangsverpflichtet wird, in einer Ausländerbehörde zu arbeiten, hat in der Regel, wenn er nicht direkt empathisch ist, das Bestreben, nach möglichst kurzer Zeit sich auf eine andere leckere Stelle zu bewerben. Man hat einen permanenten Personalaustausch. Die Stellen können gar nicht befriedigt werden. Also neue Stellen schaffen ist nicht das Problem, sondern jemanden zu bekommen. Ganz ähnlich geht es natürlich den Jobcentern. Der nächste große Problembereich und auch den Sozialverwaltungen, die für die Abgelehnten oder Asylanwärter zuständig sind. Alle haben das gleiche Problem.
Beobachten Sie das auch, Herr Reischl, in Ihrem Landkreis?
Das kann ich so bestätigen. Es ist geradezu faszinierend, dass wir zu Corona-Zeiten es geschafft haben, im Gesundheitsamt CTTs, Teams aufzubauen, die also diese Nachverfolgung von Corona-Infizierten übernommen hat. Da waren am Ende bis zu 50, 80, 100 Personen beschäftigt. Selbst ich habe da zeitweilig zu Weihnachten Dienst geschoben und Telefonate geführt. Und in diesen Ausländerbehörden haben wir ein grundsätzliches Problem, das ich so voll und ganz bestätigen kann. Die jungen Auszubildenden werden dort hingesteckt, wenn sie fertig sind, werden dort eingesetzt. Die versuchen relativ schnell da wieder wegzukommen. Und das größte Problem ist diese Einarbeitungszeit, die man wieder braucht, die ganz viel Kapazitäten einfach frisst. Und jetzt kommt natürlich hinzu, dass man nicht mehr mit 800 Fällen umgehen muss, sondern vielleicht mit 1800. Und für ein Landratsamt in Dachau sind 1000 mehr einfach nicht mal eine Verdoppelung, sondern ein gigantischer Sprung. Ja.
Wir haben jetzt gerade ganz viel von den Beschlüssen auf dem Migrationsgipfel gehört und dass sie doch relativ schlecht ankommen bei Ihnen in den Kommunen und in den Helferkreisen. Aber was würde denn eigentlich benötigt, damit eben diese Solidarität, die wir nach wie vor brauchen, selbst wenn weniger ins Land kämen, haben wir ja immer noch die, die da sind, damit diese Solidarität nicht aufhört? Also damit Politiker wie Sie, Herr Reichel, nicht irgendwann aufgeben mit Ihrem großen Engagement und eben auch die gesellschaftliche Solidarität, diese Empathie füreinander, dass die nicht abhanden kommt. Herr Hübertshausen ist jetzt so erfolgreich, dass Sie andere Kommunen beraten. Was machen Sie denn da eigentlich anders? Also welche sind so die wichtigsten Punkte, wo Sie sagen würden, um als Gemeinde Migration und Integration hinzubekommen, muss ich, bam, 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 die drei Punkte beachten? Weil Sie haben ja immerhin fünfmal mehr aufgenommen als eigentlich geplant. Sie haben es eben erzählt. Ja.
Also grundsätzlich lassen wir uns erstmal nicht vor den Karren spannen von irgendwelchen Parteien und irgendwelchen Parolen. Wir machen unsere eigenen Erfahrungen. Zum Zweiten akzeptiere ich erstmal, dass es Ängste und Fragen gibt in einer Bevölkerung zu ganz diversen Themen, die eine Berechtigung haben und der man sich auch stellen muss und beantworten muss. Und das Dritte ist, dass man eine Aufgabe nicht nur als Problem sehen kann, sondern auch als Chance. Und das ist vielleicht der größte und gravierendste Unterschied. Wir sehen diese Menschen, die zu uns kommen, als Chance. Und zwar insofern, dass ich neue Mitglieder in der Feuerwehr habe, die mit ausrücken, wenn unsere Häuser brennen oder Autounfälle passieren, die in unserem Fußballverein Fußball spielen und dazu beitragen, dass auch wir wieder erfolgreich in unserer Liga mitspielen können, die auch mit der Gemeinde zum Beispiel gemeinsam Spielplätze bauen, obwohl diese jungen Männer und auch Helfer niemals selber an diesen Spielplätzen spielen werden, niemals selber Kinder haben werden, die dieses nutzen können, die auch mit mir die Fluren räumen von Müll, das wir jährlich einmal machen und da sind immer um die 20 Asylbewerber dabei. Und zum Schluss die Arbeitgeber. Wie gesagt, wir kommen aus dem Landkreis Dachau, im Speckgürtel von München. Wir haben so viel Arbeit, wir haben so viel Nachfrage nach Arbeitskräften. Darf es gar nicht laut sagen, aber wir könnten nochmal 300 vermitteln, ja, an Arbeit. Und damit wäre nur geholfen, weil sie dann vor allem auch einen wichtigen Aspekt erfüllen würden. Sie würden dem Staat nicht mehr auf der Tasche liegen, so wie gerne immer, sage ich mal, gepoltert wird und auch als Argument genutzt wird. Wenn eine Partei versucht, eine Wählerschaft zu binden, dann muss man möglichst Ängste aufbauen und Neid. Ja? Und das ist genau dieser Punkt, der bei uns nicht funktioniert, weil bei uns ist keiner neidisch auf Asylbewerber. Wir sind eigentlich froh, dass wir sie auch ein Stück weit haben, weil sie uns im Alltag helfen. Also wir haben den Asylbewerber, der die Brezen dreht. Wir haben den Asylbewerber, der in unserem Krankenhaus in Dachau die Kranken pflegt. Wir haben Altenpfleger aus Afghanistan, die unsere Großmütter pflegen. Wir haben den Heizungsbauer, der seine Ausbildung mittlerweile abgeschlossen hat und die defekten Heizungen repariert. Und ich habe am Ende im Bauhof drei Asylbewerber gehabt. Jetzt habe ich noch einen. Zwei sind an andere Firmen weitergegangen. Überall helfen sie und sind sichtbar als Lösung unseres Problems und nicht das Problem selbst.
Mir explodieren jetzt gerade die Fragen im Kopf. So viele hätte ich. Es klingt jetzt aber alles so ein bisschen nach Bullabü. Alles ist heile bei Ihnen. Wie kriegen Sie das denn hin, beispielsweise mit der Arbeit? Dürfen die denn alle arbeiten? Was dürfen die arbeiten? Wollen die überhaupt arbeiten? Wie machen Sie das so ganz konkret in der Umsetzung?
Also die dürfen dann arbeiten, wenn sie einen gewissen Zeitraum hier sind und wenn der Status geklärt ist. Es gibt Personen, die aus sicheren Herkunftsländern kommen, die haben zum Beispiel ein Arbeitsverbot. Die kann man aber trotzdem in die Beschäftigung bringen. Ich kann dort einen Namen nennen, das ist unsere Sahne, Sadi Bu. Der arbeitet zum Beispiel in der Stadt Dachau, ja, als Helfer und arbeitet dort am Waldfriedhof und ist jeden Tag vor Ort und bekommt 80 Cent. Und wenn Sie den Sahne anschauen, der ist so glücklich, dass er dort arbeiten darf, dass er mit Menschen sich unterhalten darf. Und ich kenne diese Geschichte noch aus den früheren 1-Euro-Jobblern, ja. Diesen Versuch hat man relativ schnell in den Kommunen wieder beendet, weil da kein einziger dabei war, der motiviert war. Und ich persönlich habe jetzt in 10 Jahren noch nie diese Erfahrung machen müssen, dass Asylbewerber, die wir zu einer Arbeit gebracht haben, nicht motiviert gewesen wären. Und um die Frage zu beantworten, das Problem ist unser Arbeitsverbot, diese 9 Monate. Und dann dazu eben diese weiteren Arbeitsverbote, wenn sie eben aus sicheren Herkunftsländern kommen etc. Wir haben allerdings einen hohen Stamm an Asylbewerbern schon recht lange bei uns. Deswegen sind diese Fristen alle schon abgelaufen. Deswegen dürfen die bei uns auch die meisten arbeiten. Entweder zu regulären Bedingungen, ja, Mindestlohn oder eben dann in diesem 80-Cent-Modell. Ja, und es funktioniert.
Sie haben, glaube ich, sogar irgendwo mal für eine Arbeitspflicht plädiert, oder?
Ja, und das war ein bisschen provokativ von meiner Seite, weil es gibt ja Politiker meines Erachtens, die wenig Ahnung haben und dann immer sagen, wenn jetzt zu viele kommen würden, dann oder beziehungsweise wenn jetzt eine Arbeitsmöglichkeit geschaffen werden würde, dann würden wir überschwemmt werden. Ich kann nur eins sagen, wir haben in Deutschland einen Fachkräfte- und Arbeitsmangel und der ist an allen Ecken und Enden zu spüren, in der Gastronomie, im Gesundheitsbereich, in der Industrie. Überall könnten Sie wahrscheinlich hunderttausende Arbeitsplätze damit besetzen. Ich spreche noch nicht einmal von der Landwirtschaft, wo wir seit vielen Jahrzehnten ganz automatisch osteuropäische Helfer holen, um Erdbeeren, Spargel und Sonstiges zu ernten. Und die Arbeitspflicht würde zu einem ganz einfachen Punkt beitragen, nämlich einer Stimmungswende in der Bevölkerung. Die Bevölkerung würde nicht mehr eben diesen Parolen folgen der AfD, dass sie unsere Systeme ausbeuten, Milliarden abgreifen, sondern sie würden zur Wirtschaftskraft beitragen, zur Gewerbesteuer beitragen, ja, zur Lohnsteuer beitragen. Und am Ende des Tages könnte man sogar noch, wenn man will, örtliche, sage ich mal, Feinheiten ausgleichen. Wenn jemand in der Region München lebt, dann kann er mit seinem Lohn weniger gut leben als wie in Landshut oder Sonstiges, weil hier das Leben einfach teurer ist. Dann könnte man aus dem Asylbewerberleistungsgesetz sogar noch etwas draufgeben und sagen, Arbeit lohnt sich und der bekommt damit die Möglichkeit, auch in München zu arbeiten, weil es hilft uns nichts, wenn dann alle nach Neumarkt in der Oberpfalz auswandern, wo das Leben billig ist, weil die Arbeit ist ja auch hier. Deswegen die Arbeitspflicht.
Aber Sie haben eben ja die Bürokratie schon angesprochen, die ja oft alles einbremst. Und auch, Sie haben es gerade gesagt, 9 Monate darf man nicht arbeiten. Irgendwie muss man ja damit umgehen. Also wenn Sie jetzt andere Kommunen beraten, was sagen Sie denen in puncto Bürokratie? Wie sollen die handeln? Wie gehen Sie damit um? Wie kriegen Sie das hin, dass es trotzdem funktioniert, obwohl da diese Hürden sind?
In puncto Bürokratie wünsche ich Ihnen nur eine möglichst hohe Geduld. Ja? Mehr kann ich Ihnen gar nicht raten, weil die werden Sie brauchen. Und den Helferkreisen, die jetzt zu mir kommen oder die Gemeinden, denen erkläre ich eigentlich, ich kann nichts raten. Ich bin in dem Punkt kein weiser Mensch, sondern ich kann nur auf Erfahrung zurückgreifen.
Das ist ja schon mal.
Und ich erzähle einfach nur, wie wir seit 2013 das handhaben, dass wir uns am Anfang zusammengesetzt haben in einem Arbeitskreis, eingeladen haben, die Bevölkerung so viele Helfer generieren konnten und dass wir aber auch Bürgerinformationen durchgeführt haben, um diese Ängste, oft ist es dieses typische Zitat, ich traue mich in der Nacht jetzt nicht mehr auf die Straße. Ja. Und ich konnte erst vor kurzem eine Gemeinde beraten, die jetzt 50 Asylbewerber zugeteilt bekommt und die an Unterkunft in der Nähe von der Schule ist. Und da sind natürlich besorgte Mütter und Eltern da, die sagen, um Gottes Willen, mein Kind, was muss ich jetzt befürchten? Und dann habe ich da erklärt und erzählt, dass unsere beiden Unterkünfte beide in unmittelbarer Nähe zur Schule sind und dass selbst Asylbewerberkinder in diese Schule gehen und dass es bei uns noch nie Probleme gab. Und deswegen diese Angst auf der einen Seite, ja, die kann da sein, aber sie ist eben ungerechtfertigt. Und natürlich will ich nicht immer nur diese heile, heile Welt zeichnen. Auch unter Asylbewerbern gibt es einen ganz normalen Anteil an, sage ich mal, ja, Straffälligen, auch die das System ausnutzen. Aber da bin ich sogar ein Hardliner. Da bin ich auch ein Otto Schilly 2.0, wo ich immer sage, keine Gnade mit denjenigen, die dieses System ausnutzen. Die müssen auch hart bestraft werden.
Herr Kastorf, Sie nicken wieder und wissen aber wahrscheinlich auch, wie das ist, wenn man mit so irrationalen Ängsten konfrontiert wird, wie meine Kinder können abends nicht mehr nach Hause laufen oder sowas. Wie reagieren Sie so als Helferkreis?
ich versuche ähnlich zu reagieren wie der Bürgermeister Reischl und der macht es völlig richtig. Wir müssen endlich das Positive in der erlebten und durchlebten Entwicklung herausstellen. Es werden immer nur negative Dinge erzählt, teilweise bewusst politisch, ideologisch falsch erzählt. Nehmen Sie nur das Beispiel vergangene Woche in der Schule in Baden-Württemberg. Die erste Meldung war, ein Ausländer hat geschossen und ein Deutscher hat den im Endeffekt heldenhaft gestellt. Was war? Einen Tag später hat sich herausgestellt, der geschossen hat, war ein Baden-Württemberger und der, der ihn gestellt hat, war ein Iraker. Und solche Dinge werden befördert. Bad News are good news. Und wir müssen endlich mit solchen Leuchttürmen, wie es in Hebertshausen, aber auch landauf, landab in vielen ländlichen Gemeinden vor allen Dingen praktiziert wird, mit solchen positiven Erscheinungen müssen wir, wie soll man sagen, an die Öffentlichkeit gehen. Ich nenne nur ein simples Beispiel. Ein Eritreer, der seit 1.9. die Ausbildung zum Kaminkehrer macht, mit dem war ich vergangenen Sonntag im Heimatmuseum, habe ihm Verschiedenes über Moosburg erklärt. Auf einmal kommt einer aus der Ecke raus, möchte sagen, so ein Urbayer, und hat gesagt, ah, du bist das. Du warst doch die Woche bei mir beim Heizungsprüfen. Ja, hat er gesagt, das war ich. Und auf solche Weise muss der Bürger positive Assoziationen haben, wenn er an die Theke beim Bäcker geht und sieht da, auf Deutsch gesagt, einen Schwarzen, der ihn bedient. Und auf das muss man hinweisen. All die in meiner Familie, die uns besuchen, haben gesagt, ihr mit euren Ausländern, zu euch kann man praktisch gar nicht mehr kommen, da hockt immer so einer da. Mittlerweile haben sie aber so viele hier erlebt und erkennen die im täglichen Leben. Ah, du bist der und du bist der. Und plötzlich hat sich die Meinung gewandelt. Aber wir reden, und die Politik will es so, das muss man dazu sagen, wir reden immer nur von den Negativen aus und von den Belastungen, aber nicht von den Chancen.
Also reden, 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 mit den Menschen und Leute zusammenbringen. Beobachten Sie das als Bürgermeister auch, Herr Reischl?
Ja, also ich habe in den letzten Wochen so viele zahlreiche E-Mails und Nachrichten bekommen, wo mir Ähnliches berichtet wurde, was mir auch viel Hoffnung macht. Und das wäre immer so mein Aspekt, wo ich sage, man muss eigentlich wieder ein bisschen mehr über das Gute berichten. Und es gäbe so viele Beispiele. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Auftrag an diejenigen, die dafür verantwortlich sind. Radio, Fernsehen etc., Zeitungen.
Wir arbeiten gerade dran.
Wunderbar. Zum Zweiten kann ich das auch das Zweite bestätigen. Das war ein langer Prozess in der Gemeinde Hebertshausen und ich war mir nicht immer sicher und es gab auch Momente, wo es so aussah, als wenn es vielleicht kippen könnte, aber letztendlich sind wir jetzt so gefestigt auf unserem Weg und die Bevölkerung zeigt so ein starkes Vertrauen zu uns. Ich will damit nicht ausschließen, dass es weiterhin, sage ich mal, Gegner dieser Vorgehensweise gibt und es gibt natürlich auch bei uns AfD-Unterstützer, aber man sollte sich am Ende immer ein bisschen an den Fakten halten. Und die Fakten zeigen halt, dass wir 5-mal so viele Asylbewerber haben wie notwendig. Und wir haben mit der Landtagswahl, hat die AfD bei uns am schlechtesten von allen Gemeinden abgeschlossen. Das zeigt, dass die Bevölkerung ruhig bleibt, dass sie überzeugt ist, dass sie auch mitwirkt. Ich versuche das immer wieder zu beschreiben wie in einer familiären Situation. Ich habe 2 Kinder. Und meine Tochter weiß auch vieles nicht und die hat am Anfang vor gewissen Dingen Angst, das erste Mal vom Stuhl zu springen, ob sie das kann und ob sie da nicht zu tief fliegt. Und wenn mir das dann zeigt, dann ist diese Angst vorbei und deswegen versuche ich auch in unserer Bevölkerung jede Angst erst einmal aufzunehmen. Ich nehme mir auch gerne 3 Stunden Zeit, um über diese Ängste zu sprechen. Das bedeutet viel Einsatz von uns, auch viel vom Helferkreis. Aber am Ende des Tages werden wir belohnt dafür durch eine sehr ruhige, entspannte Situation. Mich freut es natürlich auch, wenn Hebertshausen dann hier so ein gewisses Vorbild sein kann und wir vielleicht dazu beitragen können, dass in dieser wirklich unruhigen Zeit, ich habe in meinem Leben noch nie so eine hektische Zeit erlebt mit all diesen kurz aufeinanderfolgenden Tragödien, die es gibt, Corona, Ukraine, Nahost, Energie. Und ich sage immer wieder, die Welt ist momentan wirklich verrückt und sehr unruhig, aber sie wird kein Stück besser durch Hass und Hetze.
Und Sie springen vom Stuhl, auch wenn dran steht, springen verboten?
Dann tue ich es auch. Mein verstorbener Vater hat mir mal einen Ratschlag gegeben, der hat gesagt, man wird immer das bereuen, was man nicht getan hat, anstatt das, was man getan hat.
Kurz und knackig nochmal, ganz konkret, kommen wir auf die einzelnen Punkte vom Migrationsgipfel in Berlin. Wie schaut's aus mit der Bezahlkarte? Macht das Sinn?
Die macht natürlich keinen Sinn und sie wird auch wieder ein Flop werden. Und ich kritisiere jetzt auch die Berichterstattung. Das hat nur der Herr Landrat Beiersdorfer zur Bezahlkarte, die er selber erfunden hat in Erding, Stellung nehmen dürfen. Wenn man die Betroffenen befragt hätte, dann hätte man erlebt, was die Bezahlkarte tatsächlich war. Ein Flop von A bis Z. Und es wird sich auch kein vernünftiger Kaufmann finden, der dieses Spielchen mitmacht. Weil die Gaudi, wenn einer mit der Bezahlkarte und dem Warenkorb an der Kasse ansteht, dann eine Unterdeckung auf seiner Karte hat und dann im Endeffekt die Schlange der Bio-Deutschen hinten schreit, was ist denn da vorne schon wieder los, warum geht denn das nicht weiter? Bei uns war ein ähnliches System mit Papierbons 2014. Ich bin regelmäßig mit dem Radl zum Edeka-Markt gefahren und habe dort den Streit geschlichtet, weil im Endeffekt die Deckung nicht vorhanden war mit den Bons, der Warenkorb aber voll war und der hätte zurücktreten müssen und die Kassenkraft hätte das Ganze wieder in der Kasse stornieren müssen und so weiter und so fort. Also dieses Theater habe ich schon mal erlebt. Es wird ein Flop. Es wird auch kaum einen ehrenwerten Finanzdienstleister geben, der das in die Hand nimmt und das, was Bayern nun wieder vorschnell vorangehen will und wieder über Beschlüsse, die gemeinschaftlich gefasst worden sind, auf Deutschland übertreffen wird. Das wird ein Desaster, das verspreche ich Ihnen. Wir treffen uns vielleicht doch nächstes Jahr wieder hier in diesem Studio.
Bayern und die CSU prescht gerade vor, also Ihre Partei. Wie sehen Sie das so von der Basis aus? Macht das Sinn?
Also nicht immer der schnellste gewinnt, sondern der, der meines Erachtens am taktischsten und klugsten vorgeht. Und zu der Bezahlkarte habe ich die gleiche Meinung, es ist nicht durchdacht. Es kann nicht funktionieren und wir müssen uns auch mal wieder ein bisschen besinnen, von was sprechen wir. Ein Asylbewerber, der in einer staatlichen Unterkunft lebt, hat Anspruch auf 180 Euro Unterstützung pro Monat. Und diese 180 Euro sollen jetzt zukünftig größtenteils auf dieser Bezahlkarte sein. Ich kenne keinen einzigen Asylbewerber, der von den 180 Euro es bisher geschafft hat, mehr als wie 20 Euro oder 30 Euro im Monat auf die Seite zu schieben, um das, wie im Vorwurf immer wieder kundgetan wird, in sein Heimatland oder seiner Familie zuzuschieben. Selbst wenn es 20 Euro sind, müsste man damit verstehen, dass man Fluchtreaktionen in der zweiten Generation vielleicht dadurch verhindern kann, weil dort unten ein gewisser Standard aufgebaut werden kann, der eben die Flucht nicht mehr notwendig macht. Und am Ende haben wir viele regionale Anbieter. Lieberzhausen ist geprägt davon, dass ich allein 17 Möglichkeiten habe, regional einzukaufen. Das sind oft kleine Gartenhäuschen mit einer Bargeldkasse, die irgendwo an die Wand geschraubt ist, wo man sich den Kürbis, die Tomaten nehmen kann und den Gegenwert einschmeißen muss.
Gibt es keine Bezahlkarten?
Da gibt es keine Bezahlkarten. Das wird nicht funktionieren. Und auch die größeren Unternehmer wie der Gärtner und sonstiges, die haben einen wahnsinnigen Aufwand am Ende, das umzusetzen und die werden da nicht mitmachen. Also diese Bezahlkarte wird scheitern und
ist ein Bürokratiemonster.
Und am deutlichsten ist für mich das Argument von Ihnen, allein wenn diese Unterdeckung da ist und derjenige in der Schlange steht, daran hat noch keiner gedacht und es wird nicht funktionieren. Also schöne Idee, aber von Anfang an war sie eigentlich nur dafür gedacht, um die Bevölkerung zu beruhigen, aber nicht um die Situation zu verbessern.
Über das Geld haben wir eben schon so ein bisschen geredet. Diese 7.500 Euro pro Kopf, sagen Sie, kommen sowieso gar nicht bei Ihnen an. Insofern brauchen wir gar nicht weiterreden, weil haben Sie nichts davon. Was ist mit Unterkünften, schnelleren Planungsbeschlüssen? Wissen Sie, wie das alles umgesetzt werden soll?
Also da waren wir bisher nicht so schlecht aufgestellt, weil durch die Asylsituationen es bereits viele Sondergenehmigungen und Möglichkeiten gab, Unterkünfte aufzubauen. Ich kann zum Beispiel im Außenbereich jederzeit, wo eigentlich kein Baurecht besteht, außer privilegierte Vorhaben, kann ich eine Asylunterkunft bauen. Und das ist mir nach wie vor möglich. Und es ist auch immer wieder diese Diskussion mit Turnhallen. Ich habe auch eine Turnhalle, aber ich würde die niemals zur Verfügung stellen. Nicht, weil ich nicht will, sondern weil es nicht notwendig ist und weil es dazu auch noch einen Nachteil besitzt. In dem Moment, wo ich die Turnhalle mit Asylbewerbern belege, stimmt das Argument, die nehmen uns etwas weg. Sie nehmen uns nämlich unseren Raum weg, den wir brauchen.
Und wenn Sie Platz brauchen mehr, wie lösen Sie das?
Dann gehe ich, auf die grüne Wiese, gehe zu meinem Landwirt oder zu Flächen, die der Gemeinde gehören und werde dort einen Container in zwei Stockwerken aufbauen und kann dort bis zu 400 weitere unterbringen. Also das ist nicht das Problem. Natürlich gibt es da Fragen der Erschließung und auch Abwasser und Strom. Das ist alles richtig. Und nicht jeder hat die Voraussetzungen wie Hebertshausen. Wir dürfen über viele Flächen verfügen in unserem eigenen, sage ich mal, Konto. Aber es gehört auch ein bisschen vorausschauend agieren dazu.
Das heißt, Tipp an die Kommunen, die Sie eventuell beraten, überlegt euch gut, wo ihr was hinsetzt, damit es eben nicht zu Streitigkeiten kommt. Wir haben mehr Abschiebungen. Wie soll das alles laufen? Drückt sowas aufs Gemüt von Helferkreisen? Macht das mürbe so auf die Jahre betrachtet?
Wenn Sie natürlich es erreicht haben, empathisch einen Flüchtling, der benachteiligt ist, der also nicht anerkannt worden ist, aufzubauen, zu entwickeln, und er wird Ihnen, sage ich jetzt mal, unterm Hintern abgeschoben, dann macht das natürlich schon was aus. Aber selbst da würde ich dazu raten, die Fakten sprechen zu lassen. Die Reden von Abschiebungen, wie viel werden denn tatsächlich abgeschoben? Und vor allen Dingen, wie viel können denn tatsächlich abgeschoben werden? Das wird mittlerweile selbst zugegeben, dass das leider ein in deren Augen zu geringer Anteil ist. Also mit den Abschiebungen, und wenn sie funktionieren würden, würden wir unser Problem auch nicht lösen. Wir haben geschlafen. Wir haben der Entwicklung nicht in die Augen gesehen und wir haben nicht rechtzeitig die Weichen gestellt, solche Wanderungen im Endeffekt zu beherrschen. Das haben die Römer auch nicht gemacht, wie die Völkerwanderung und die Langobarden gekommen ist. Das Ergebnis, das kann man nachlesen.
Kann man im Geschichtsbuch nachlesen?
Das kann man nachlesen. Wir werden sie nicht aufhalten. Und die vergrämende Bezahlkarte wird sie erst recht nicht auflösen. Die Leute wandern dorthin, wo ihnen die Vorläufer per WhatsApp mittlerweile mitteilen, wie gut es ihnen geht, und nach Hause lügen und tricksen, damit sie nicht vor Scham zugeben müssen. Das ist alles gar nicht so lustig.
Welche Strukturen brauchen wir denn da? Also was, wenn Sie jetzt sich kurz was wünschen dürfen...
Ja. Also das geht beim sozialen Wohnungsbau los, dass wir für unsere eigenen Leute nicht genug Wohnraum geschaffen haben und jetzt keinen Wohnraum im Endeffekt für nachrückende, anerkannte Flüchtlinge haben.
Haben wir übrigens 2017 auch schon drüber geredet.
Genau, die hocken in den Asylbewerberheimen als sogenannte Fehlbeleger und wir müssen neue Asylheime schaffen, weil im Endeffekt der Prozentsatz der sogenannten Fehlbeleger immer größer wird. Also da geht es jetzt im Endeffekt schon los. Was haben wir für einen Nebeneffekt? Wir haben einen ganz dubiosen Immobilienmarkt. Die größten, sage ich einmal, Ganoven kaufen mittlerweile die größten Schrottimmobilien und vermieten sie dann dem Staat selber wieder zu teurem Geld zurück, was dann in der Folge sogar wieder den normalen Mietpreis am Ort in die Höhe treibt. Also welche abstruse Dinge haben wir, weil wir nicht rechtzeitig gesagt haben und der Situation ins Auge geblickt haben, wir müssen nicht nur fürs Abschieben nachdenken, sondern wir müssen auch nachdenken für die, die hier bleiben, die wir aufgrund der demografischen Entwicklung auch gut brauchen können, und in ganz anderen Bereichen vorsorgen, zum Beispiel sozialer Wohnungsbau. Das ist eben die falsche Betrachtungsweise. Wir gehen das Problem symptomatisch an und nicht analytisch vorausschauend.
Ist es die falsche Betrachtungsweise, Herr Reischl? Weil Sie haben auch eben gesagt, Sie könnten eigentlich so rein jobmäßig noch viel mehr unter die Unternehmen bringen und das Volk bringen.
Ja, und meines Erachtens müsste man eben nicht auf die Asylbewerber die Bemühungen abzielen, sondern eher auf die Ursachen. Also ganz einfach, warum flüchtet ein Asylbewerber? Entweder weil Krieg in seinem Land herrscht oder weil er sich nicht mehr ernähren kann oder nicht mehr leben kann, weil vielleicht auch die Bedingungen, die Europäischen ihm die Lebensgrundlage genommen haben. Unser Asylbewerber, der mittlerweile Bäcker, Helfer ist, der war früher Fischer in Mali und der hat gesagt, irgendwann kamen die großen Schiffe aus Europa und haben alles weggefischt und ich hatte keine Grundlage mehr. Und ich habe 3 Kinder und die konnte ich nicht mehr ernähren. Und dann ist auch klar, warum er flüchtet und nicht seine Kinder und seine Familie, weil auf die Flucht schickst du denjenigen, der die größte Wahrscheinlichkeit hat, dass er A ankommt und B später auch mit seinen Händen arbeiten kann, um Geld zu verdienen. Das ist auch dieses Argument, das ich nie verstehe, warum immer sagt, es sind nur junge Männer. Ja klar sind es die jungen Männer, weil genau die arbeiten. Also als wir damals, übrigens 1970, die ganzen Helfer benötigt haben, um in unsere Industrie zu stärken, Griechen, Italiener, da sind auch nur die Männer gekommen, logischerweise. Aber was ich sagen wollte, ist eigentlich Folgendes. Wir müssten endlich mal beginnen, mit denen, mit Gesetzen zu arbeiten, die uns eigentlich hier im Wege stehen. Und das sind die europäischen Mitstaaten. Das sind vor allem auch die afrikanischen Staaten. wir müssten die unter Druck setzen von der Europäischen Union. Es geht hier natürlich um viel Geld. Es ist vollkommen richtig. Die kommen nach Deutschland, weil wir den besten Standard haben. Ja? Und diesen Standard brauchen wir auch, weil wir wollen unseren eigenen Menschen ja auch einen gewissen Schutz bieten, wenn sie in den Sozialsystemen durchfallen. Und dann muss man es natürlich auch den Asylbewerbern, sage ich mal, irgendwie gewährleisten können. Aber warum nimmt Polen, Ungarn, so viele Länder eben keine mehr auf? Warum stellen die sich quer? Warum können die Beschlüsse eigentlich verhindern? Also die EU müsste da sicher mal umdenken. Und wenn ich sehe, wie dieser tunesische Präsident hier umspringt, ja, dem würde ich ganz klar seine Grenzen aufzeigen und sagen, dir drehen wir den Geldhahn komplett zu. Ja, und dann schauen wir mal, was du noch erreichst und wie lange du noch an der Macht bist. Dann würde sich dort einiges ändern.
Ich sehe, Sie haben noch große politische Visionen. Der Herr Kastorf konnte gerade kurz ein Wünsch dir was mir erzählen. Ja. Vielleicht bei Ihnen auch noch kurz. Wir haben über das Geld gesprochen. Die 7.500 Euro kommen bei Ihnen nicht an. Finden Sie denn grundsätzlich, dass es richtig verteilt ist? Also wir reden jetzt ja auch über Kosten von Grenzkontrollen, die Drittstaatverträge, die jetzt eventuell verhandelt werden sollen. Abschiebungen kosten auch, eventuell mehr Bürokratie, haben wir eben gehört, brauchen wir mit diesen Bezahlkarten. Das kostet ja auch alles Geld. Wie hätten Sie das Geld gerne verteilt?
Also ich will nichts von diesem Geld, weil ich bisher relativ wenig Aufgaben davon habe. Und wenn ich mehr Geld bekomme, dann muss ich auch Aufgaben übernehmen. Das würde mich als Gemeinde ziemlich anstrengen. Deswegen finde ich die grundsätzliche Systematik eigentlich nicht so verkehrt. Es ist eine staatliche Aufgabe. Die staatlichen Landratsämter sorgen für Unterkunft, für Verpflegung etc. Und wir als Kommunen helfen mit unseren Ehrenamtlichen und auch mit unseren Hauptamtlichen dafür, dass die Integration funktioniert. Und deswegen soll das Geld da bleiben, wo es hingehört, nämlich meines Erachtens beim Staat. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, unser staatliches Landratsamt hat momentan eine Unterdeckung. Das heißt, wir haben von den Kommunen, vom kommunalen Haushalt des Landratsamtes momentan Gelder ausgegeben, die wir vom Staat noch nicht zurückbekommen haben für Asylleistungen, wo wir schon seit Jahren darauf warten. Und eigentlich ist das eine ganz klare Sache, wenn wir diese 2, 3, 4 Millionen endlich wieder in unserem Haushalt hätten, dann wären auch die kommunalen Haushalte dadurch entlastet, weil der Haushalt des Landkreises ist ja dargestellt durch die Kommunen.
Und Integration vor Ort kostet ja auch Geld, wie Sie beide mir auch erzählt haben. Das waren ganz, ganz viele Punkte und wir haben wunderbare positive Beispiele heute gehört im Dossier Politik. Wir haben gelernt, dass die Basis der Helferkreise und auch der Herr Reischl als Bürgermeister sagen, das, was da gerade beschlossen wurde, das ist nicht wirklich sinnhaft. Das kommt bei uns nicht an, das ist zu bürokratisch, das brauchen wir nicht. Wir haben da einen falschen Fokus. Wir haben aber auch gezeigt, wie es besser gemacht werden kann. Herr Reischl, Sie kriegen es hin. Sie haben 5-mal so viele Asylbewerber, wie Sie eigentlich hätten nehmen sollen. Und Sie haben die gut untergebracht. Die Kriminalitätsstatistik geht bei Ihnen in Herbertshausen seit Jahren runter. Auch der Herr Kastorf hat erzählt, wie engagiert er da ist und wie er sich auch manchmal die Landratsämter ans Schlawittchen nimmt und dann funktioniert es offensichtlich. Und damit schaffen sie beide ja irgendwie auch die Solidarität zu halten. Das nehme ich heute mit nach Hause und das waren spannende Punkte, die unsere beiden Gäste im Dossier Politik heute erzählt haben. Ganz herzlichen Dank an Sie beide, Richard Reischl, Bürgermeister in Herbertshausen und Reinhard Kastorf, Flüchtlingshelfer im Landkreis Freising. Am Mikrofon verabschiedet sich Nina Landhofer.